Frohes neues Jahr, liebe Breaking Bad-Freunde, und willkommen zurück. Das hier ist der Tiermedizin-Podcast von Karim und Jana. Wir unterhalten uns über wissenswerte, skurrile und kontroverse Geschichten aus unserem Fachbereich, versorgen euch mit aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und verbreiten spannende News. Heute geht es um Feuerwerk, um Placebo, um Eierlikör und um Karims Liebe zur Homöopathie. Viel Spaß! Frohes neues, Karim.
Frohes neues Jahr, Jana. Wie geht es dir?
Gut geht's mir. Und selbst?
Ja, hervorragend. Was hast du über Silvester gemacht?
Wir waren ganz romantisch am See.
An welchem See?
An so einem kleinen Baggersee bei uns in der Gegend.
Und, okay.
Haben einfach da gechillt und Feuerwerk geguckt und es war echt schön.
Cool.
Und ihr?
Dito quasi, nur ohne See, aber mit rein. Also wir haben zum ersten Mal zu Hause gefeiert. Das haben wir hier, seit wir in Bonn wohnen, einfach noch nie gemacht. Und es ist ganz cool, weil man von unserer Wohnung aus Rundumblick hat. Und ist schön. Also war cool. Man hat so am Rhein das Feuerwerk gesehen und dann irgendwie in der Stadt und dies, das und so. Sehr schön. Und wir dachten, okay, wir sind nett und bleiben mal bei der Katze, damit die irgendwie, wenn sie gestresst ist, dass wir sind emotional support und so. Stellt sich raus, dass der Katze das Feuerwerk scheißegal war. Die hat einfach die ganze Zeit gepennt. Die hat einmal kurz irritiert geguckt, als der Hund aus zwei Etagen unter uns gebellt hat, weil der das nicht so entspannt gesehen hat. Aber ansonsten hat sie einfach durchgepennt und war, glaube ich, irritiert, dass wir da waren.
Ja. Könnt ihr nächstes Jahr wieder ruhigen Gewissens auf Tour gehen?
Ja, so schaut's aus, genau.
Sehr cool. Und wie ist es bei den Hunden von deinen Eltern?
Die sind, glaube ich, halbwegs entspannt. Ich glaube, also so wie ich die Hunde erlebe, sind die mega gechillt. Meine Eltern sind, glaube ich, unentspannter. Da die diesen Podcast nicht hören, kann ich das ja sagen. Also, weißt du, die machen sich mehr Sorgen darüber, was die Hunde empfinden, als dass die Hunde tatsächlich gestresst sind. Yeah. Die Hunde gucken die Eltern an und sagen, okay, was ist da los? Genau, richtig. Und ich glaube, dieses ganze Drumherum erzeugt mehr Stress als das eigentliche Feuerwerk.
Mhm. Oh ja, das passt schön zu meiner Studie.
Ja?
Ja. Also okay, bei unseren Hunden ist es so, dass, also wir haben eine ältere Hündin und dann noch einen ihrer Welpen behalten. Und die Hündin war immer sehr schisserig. Also es hat so mit, weiß ich nicht, 6, 7 vielleicht angefangen, dass sie furchtbar gezittert hat an Silvester. Und schon Tage vorher auch, sobald die ersten kleinen Böller hochgingen, war die völlig neben der Kappe. Und jetzt ist sie leider schon ein bisschen alt und wird langsam so eine Seniorenhundedame und schwerhörig. Und deswegen war sie ganz entspannt dieses Jahr.
Das ist auch eine gute Lösung. Wir reden ja heute, also ich weiß nicht, was du rausgesucht hast, aber ich rede ein bisschen darüber. Und du hast es ja gerade schon angedeutet über so Silvesterangst und so. Vorher wollte ich aber noch ganz kurz was loswerden. Und zwar haben mir so um Weihnachten rum und Ende des Jahres recht viele, verhältnismäßig viele, also 5 oder 6 Zuhörer und Zuhörerinnen geschrieben bei Instagram, dass sie den Podcast toll finden und dass sie irgendwie die Videos toll finden und so. Und das fand ich total cool. Also es hat mich sehr gefreut, dass, ja, ist total geil. Und ich wollte das auch an dich weitergeben, dass, weil du ja irgendwie Teil von dem Ganzen bist. Das ist total cool, wenn man irgendwie Feedback bekommt, so dass Leute das interessant finden. Und ich wollte das nochmal nutzen, um mich zu bedanken bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern für eure Aufmerksamkeit, weil wir ja doch recht verkopfte Themen hier ansprechen und das wird heute nicht anders werden. Und es ist total cool, dass es genug Leute gibt, die Interesse daran haben, ihren Kopf anzustrengen und nicht nur irgendwie banalen Shit sich anzuhören. Ist schon cool.
Gut, die Leute, die bei Minute 3 aufgeben, ne, die kriegen wir sowieso nicht mit, ja. Aber ja, ist schön, das freut mich echt. Gut zu hören.
Magst du mal anfangen, was du rausgesucht hast?
Ja, das kann ich machen. Also generell dachte ich, naja, jetzt sind wir mit dem Thema irgendwie ein bisschen spät, wo jetzt Silvester gerade rum ist. Aber vielleicht passt es dann doch auch ganz gut, wenn jeder gerade so die Erfahrung im Kopf hat mit den eigenen Tieren und wie das geklappt hat. Und ich habe so ein bisschen quer gelesen wieder mal, wie ähnlich zu dem Nasenthema und habe so ein paar Sachen gefunden, dass es echt auch sehr rasseabhängig sein kann, wie ängstlich die Hunde sind und so ein bisschen über Labordiagnostik gelesen. Aber hängen geblieben bin ich bei einer Studie, die sich angeschaut hat, wie Hunde auf eine homöopathische Behandlung reagieren. Aha. Rund um Silvester im Vergleich zu einer Placebo-Studie. Ja. Ja, böse Zungen würden jetzt sagen, es ist eine doppelte Placebo-Studie, ich weiß es. aber tatsächlich ist das Studiendesign gar nicht verkehrt. Die hatten irgendwie 57 Hunde, also gar nicht mal wenige unbedingt, und haben die verblindet in zwei Gruppen geteilt, in Homöopathie und Placebo. Und haben dann quasi so über 2 Wochen, also schon eine Woche vor und auch eine Woche nach Silvester, die Leute täglich Fragebögen ausfüllen lassen und eben diese Präparate geben lassen und an Silvester dann auch deutlich häufiger. Zusätzlich haben sie Verhaltenstipps mit an die Hand gegeben, wie sich die Leute bei welchem gezeigten Verhalten benehmen sollten und was sie irgendwie bestärken sollten und was nicht und wie sie den Hund sicher einpacken sollten. So dass es echt ganz relativ kontrollierte Bedingungen waren dafür, dass die Studie in Privathaushalten stattgefunden hat. Und die Compliance war auch echt hoch. Also die haben dann eine gute Anzahl von Fragebögen zurückbekommen, mit denen sie arbeiten konnten. Zusätzlich haben sie diesen Verhaltensanweisungseffekt am Ende in der Statistik rausgerechnet. Also man könnte ja sagen, gut, die Hunde waren auch deswegen schon irgendwie beruhigter, weil die Leute sich auf einmal an Regeln gehalten haben, die sie vorgegeben bekamen und nicht der Hund halt nebendran saß und ängstlich war und niemand wusste, was er tun sollte. Aber die konnten tatsächlich im Nachhinein, also die haben in den Fragebögen auch abgefragt, wie stark sie diese Verhaltensanweisungen eingehalten haben und konnten das im Nachhinein aus den Effekten rausrechnen. So.
Oh, okay. Weißt du, wie genau die das gemacht haben?
Ja, kann ich dir auch erklären, aber dann wird es erst ein bisschen statistisch. Also die haben die Hunde von dieser ganzen Kohorte, haben sie die Responder genommen, also die, wo tatsächlich eine Verbesserung der Angstsymptome beschrieben wurde, und haben von diesen Respondern das oberste und das unterste Quartil gegengerechnet gegen den Score von Verhaltensanweisungen, die sie aus den Fragebögen entnommen haben. Und da hat sich kein Unterschied ergeben.
Okay. Das heißt, aber das heißt, das Rausrechnen basiert auch wieder auf den Aussagen in den Fragebögen.
Richtig, ja. Genau. okay. Also erstmal rauskam, dass die Mehrheit der Hunde und der Besitzer eine Verbesserung beobachtet hat. Also irgendwie 60-70% haben gesagt, die Angstsymptome sind milder als sonst und die konnten das besser handeln. Allerdings kein Unterschied, ob homöopathisch behandelt oder Placebo behandelt. Das war einfach genau das Gleiche. In beiden Gruppen waren die Leute eher zufrieden mit der Behandlung und haben eine Verbesserung gesehen im Vergleich zum Vorjahr. Und man konnte einfach überhaupt gar keinen Unterschied finden zwischen den Präparaten. Also das homöopathische Präparat, was sie verwendet haben, heißt Verum. Ich habe ja gar keine Ahnung davon. Aber falls es jemanden interessiert, das haben sie benutzt. In einer C6 und C30 Potenzierung, glaube ich.
Warte mal ganz kurz. Ist nicht Verum der Begriff, also das Gegenteil von Placebo einfach nur? Oder ist das tatsächlich also ich kenne mich auch nicht mit homöopathischen Präparaten aus. Ich weiß nur, dass in Studien es immer den Verum-Arm gibt, also den wahren. Und den Placebo-Arm, also den nicht den gefälschten sozusagen.
Ah, siehst du, dann habe ich das wahrscheinlich falsch verstanden. Also ich dachte, das würde zusammengehören, weil sie das so in einem Satz also hintereinander genannt haben. Mhm, dann muss ich wahrscheinlich die einzelnen Komponenten aufzählen, damit das jemandem was bringt. Dann steht hier Phosphorus, ja. Rhododendron, Borax, Pteridion und Camomilla.
Oder halt Zucker.
Ja, genau. Und in der 6C und 30C Potenzierung in 20% Alkohol. Die Placebo-Lösung hatte allerdings auch 20% Alkohol und sie haben sogar auch im Nachhinein den Promillegehalt der Hunde ausgerechnet, auch basierend auf der Menge von Mittel, was sie gekriegt haben, und haben halt darüber auch diskutiert, dass es echt wenig war und sie nicht glauben, dass es einen Einfluss hatte. Aber
also die Hunde waren nicht einfach nur Hacke und da haben sie irgendwie entspannter reagiert. Okay.
Also die sind da schon relativ gründlich rangegangen und haben haben da einige Stolperfallen schon vorweggenommen oder das vorhergesehen und da damit gearbeitet. Das war ganz gut. Was ich allerdings den größten Schwachpunkt finde, das ist das, was du auch schon genannt hast, das ist einfach der subjektive Bias von den Besitzern. Also, ich meine, wir wissen ja, dass es den Placebo-Effekt in der Tiermedizin auch zum großen Teil auf Ebene der Besitzer gibt, weil sie das Gefühl haben, sie tun dem Tier was Gutes. Und einfach die Tatsache, dass sie an dieser Studie teilnehmen und dass sie da eine Behandlung dem Tier anbieten, macht wahrscheinlich auch schon was mit der Wahrnehmung der Leute und mit dem subjektiven Empfinden, ob jetzt was besser oder schlechter ist. Und tatsächlich geben die Autoren auch selber an, dass in anderen Studien, wo man mal verglichen hat zwischen Besitzerberichten und also Fragebögen auch und videoaufnahmebasiertem Analyseverfahren von Verhaltensforschern, ein wahnsinniger Unterschied klafft. Also das ist, da sieht man auf dem Video überhaupt keine Veränderung und der Besitzer glaubt, dem Hund geht's viel, viel besser. Das ist ganz normal. Ich meine, wir wollen natürlich auch irgendwie unseren Tieren was Gutes tun, aber das macht's einfach wahnsinnig schwierig, in einer Verhaltensstudie da was über den Effekt auszusagen, wenn ich als einzige Quelle die Meinung des Besitzers zur Verfügung habe.
Das ist interessant, weil das ist exakt die beiden Punkte, auf die ich auch in meiner Studie dann eingehe. Also es wiederholt sich gleich, ja.
Okay.
Also das, was du jetzt gerade ja beschrieben hast, ist ja dieser Placebo-Effekt. Es ist ja immer so, bei Tieren kann es ja keinen Placebo-Effekt geben. Ja, okay, aber es gibt halt den, wie du gesagt hast, bei Besitzern, das nennt sich dann Placebo by Proxy, weil die Besitzer der Proxy sozusagen sind. Und ich habe da schon mal ein Video drüber gemacht und ich finde das halt besonders fies, weil in ganz vielen dieser Homöopathie-Studien ja gesagt wird, okay, ja, hier, da kann es ja keinen Placebo-Effekt geben. Und also jetzt, ich weiß nicht, bei dieser Studie scheint es ja gut gemacht worden zu sein, die erwähnen das bestimmt, aber in ganz vielen Studien wird es halt nicht erwähnt. Und das Fiese, finde ich, ist, wenn ich als Besitzer denke, dass mein Hund besser ist, dann handle ich ja dementsprechend. Und ich denke dann vielleicht, oh, der hat weniger Angst, hat er aber nicht. Und der leidet ja genauso, aber ich bin als Besitzer zufriedener und denke mir, ach ja, passt. Und der Hund hat nichts davon, nur der Besitzer fühlt sich besser. Und das ist die Gefahr bei Placebo by Proxy. Anders als jetzt beim menschlichen Placebo-Effekt, wo man sich wenigstens selber gut fühlt. Weil da hat man ja selber wenigstens was davon, aber hier hat der Hund einfach gar nichts davon.
Ja, noch schlimmer, wenn das dann darin umschlägt, dass man den Hund oder das Tier mehr belastet aufgrund der Annahme, dass es ja besser geworden ist, welches Symptom auch immer man jetzt betrachtet.
Ja.
Ja. Na gut, was hast du denn mitgebracht?
Also nur ganz kurz als Fazit, also die Bottomline war, Placebo und Homöopathie wirken gleich stark.
Genau. Und es wirkt aber für die Besitzer zumindest sehr gut, einfach was zu tun.
Ja. Cool. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, also als ich an der Uni Gießen war und meine Doktorarbeit gemacht habe, gab es in der Chirurgie parallel eine Doktorarbeit, die sich auch mit Homöopathie auseinandergesetzt hat. So, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe langsam die Nase voll davon, weil wir brauchen keine weiteren Homöopathie-Studien. Ist einfach nicht nötig. Wirklich, das sind alles Forschungsgelder und Zeit und Ressourcen, die man in sinnvolle Sachen investieren kann. Yeah. Und wir müssen nicht zum tausendsten Mal belegen, dass Homöopathie nicht über den Placebo-Effekt hinauswirkt. Es ist einfach so, Punkt. Das irgendwie, ich verstehe nicht, wieso immer noch, also diese Studie klingt aufwendig und damit teuer. Und ich verstehe nicht, wieso man das immer noch auf Homöopathie verschwendet. Nur um schon wieder rauszufinden, dass es nicht über den Placebo-Effekt hinaus wirkt. Das ist so ein Quatsch, oder?
Ja, ich gehe da in weiten Teilen mit dir. Ich habe immer so ein bisschen trotzdem die Meinung, dass es im Endeffekt relativ egal ist, was dann geholfen hat. Ich meine, natürlich, Forschung ist dann irgendwie fehl am Platze. Ich meine, man kann es, also ich würde es so sehen, man kann es nutzen, wenn man die Anwendungsbereiche sieht und tatsächlich damit was Gutes tun kann, ist ja dann egal, ob das der Placebo-Effekt ist, der geholfen hat, oder das Antibiotikum oder das Homöopathikum oder die psychologische Betreuung durch den Tierarzt. So, das wäre mir relativ wurscht, ehrlich gesagt. Das ist natürlich dann ein Problem, nochmal, wenn wir es auf die Tiere übertragen, ohne eine tatsächliche Evaluation von den Symptomen zu haben, ob die besser werden oder nicht. Und ja, Forschung muss man dann tatsächlich wirklich nicht mehr damit betreiben, sondern, also ich finde, wir könnten das einfach auf der Ebene akzeptieren, zu sagen, ja, okay, wir helfen und das ist vielleicht in gewissem Rahmen egal womit, aber wir finden uns damit ab, dass es auf gar keinen Fall eine Evidenz dafür gibt und deswegen man das, also ich meine, das muss man es halt auch so kommunizieren.
Also ich verstehe das, aber ich bin da ein bisschen drastischer, weil ich das Problem, das ich habe, ist, dass Homöopathie teuer ist. Mhm. Also es ist Globuli sind Zucker, Punkt. So, das ist einfach nur teuer hergestellter Zucker und noch teurer verkaufter Zucker. Und ich finde es eine Frechheit, dass Homöopathie diesen Sonderstatus hat, dass es nur in Apotheken verkauft werden darf, dass jetzt in der Humanmedizin bestimmte Krankenkassen Homöopathie fördern und dass Homöopathie generell diesen Sonderstatus hat, den keine andere Pseudomedizin hat. Und für mich gehört Homöopathie einfach an den Rande der Gesellschaft. Und es ist, es wird ja zum Glück weniger. Und letztes Jahr diese Hewert-Aktion, wo sie, wie ist die, die Medizinerin, die sie verklagt haben,
Das habe ich nicht mitbekommen.
Firma, die Homöopathika herstellt, hat eine Unterlassungsklage oder wie auch immer das heißt, einer Humanmedizinerin ausgestellt, dass sie nicht mehr sagen darf, dass Homöopathie über den Placebo-Effekt hinaus funktioniert. Mhm. Was harter Bullshit ist und was für mich einfach zeigt, wie verzweifelt diese ganze Homöopathiebranche ist, weil es einfach immer weniger wird. Und in Großbritannien ist es ja jetzt offiziell nicht mehr unterstützt und es wird auch nicht lange dauern, bis es hier in Deutschland passiert. Und ich finde, es kann nicht schnell genug gehen, weil gerade bei uns in der Humanmedizin wegen diesem Placebo by Proxy finde ich super fies. So dieses, ach, ich gebe meinem Hund mit chronischen Arthritis-Schmerzen ein Globuli, und ach, dann geht es ihm ja besser. Ich sehe ja, dass es dem besser geht. Und dann bildet man sich als Besitzer ein, dass es dem Hund besser geht. Da kann man auch nichts für. Das ist einfach normal menschlich. Aber der Hund hat halt nichts davon. Mhm. Und deshalb, wenn Leute sich selber Globuli reinkippen wollen, ey, go for gold. Aber lasst doch eure Hunde und eure Kinder in Frieden damit, wirklich. Ja, also mein glühendes Plädoyer dafür, Homöopathie an den Rande der Gesellschaft zu verbannen. Und nochmal, ich greife da niemanden an, der aus Unwissen heraus Homöopathika verwendet, aber die Firmen dahinter, das ist einfach kriminelles Interesse. Da gibt's keine Entschuldigung. So. Okay. Was für ein Start ins neue Jahr. So, bei mir geht es nicht um Homöopathika, aber fast. Nein, es geht um Druckwesten. Weil gleiche Herangehensweise, mein Hund hat Silvesterangst, was mache ich da? Und es gibt relativ viele Firmen, die sogenannte Druckwesten verkaufen. Was ist das? Mhm. Das ist wie so eine, kennst du diese Schwimmwesten für Hunde?
Ja, die sind super.
Genau, sowas. Nur, dass es halt nicht nach außen aufpustet, sondern nach innen und Druck auf den Torso des Hundes ausübt. Mhm. Und dieser Druck soll Angstsymptome lindern. Das gibt es auch in der Therapie von autistischen Kindern, dass es so beschwerte Decken gibt zum Beispiel. Ja. Gibt es auch für Erwachsene. Und diese beschwerten Decken sollen halt auch Stresssymptome mildern. Und die Evidenz in der Humanmedizin ist ganz gut. In der Veterinärmedizin fraglich. Weil ich habe von meiner absoluten Lieblingsseite veterinaryevidence.com, wir werden das verlinken, die geben Zusammenfassungen von Studiendaten an. Also die schauen sich die komplette Studienlage an und machen quasi ein Review und posten das öffentlich. Super cool. Kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Und die haben sich angeschaut, was es denn für Datenlage gibt zu diesen Druckwesten. Und da gibt es genau 4 Studien, die das untersuchen und die man überhaupt wissenschaftlich ernst nehmen kann. Und die sind teilweise auch nicht schlecht, diese Studien. Ich sage teilweise, weil die erste Studie zum Beispiel, da wurden 32 Hunde untersucht und von diesen 32 sind dann nach einem Ausschlussprozess, der nicht genauer beschrieben wird, irgendwie noch 19 übrig. Warum, wird nicht gesagt. Aha. So, auf jeden Fall wurde da bewertet, ob diese Hunde bei Gewitter weniger Angst mit Weste als ohne haben. Und was ich ganz cool finde, ist, dass die Angst durch bestimmte Signale gemessen wurde. Und da ist so das Offensichtliche wie, oh, die verstecken sich unterm Sofa oder die winseln, aber halt auch so weniger offensichtliche Dinge für den Laien, wie die suchen Aufmerksamkeit vermehrt.
Ja.
Die sind da alle drin. Und diese Hunde waren dann ihre eigene Kontrollgruppe und wurden einmal mit und einmal ohne Weste und dann wurde auch gemessen, wie stark das Gewitter ist und so. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den du vorhin schon angesprochen hast, denn die Hundebesitzer bewerteten die Druckweste in Fragebögen. So, mein Lieblingsbeispiel, das habe ich schon mal in einem Video gebracht, kann jeder mitmachen, um zu sehen, warum subjektive Fragebögen schwierig sind, so gerade auf so einer 1 bis 10 Likert-Skala. Jana, wie sehr musst du auf einer Skala von 1 bis 10 gerade aufs Klo?
Ah ja, ich erinnere mich.
Ja, genau. Also ich muss jetzt nicht antworten, ich will dich nicht in Verlegenheit bringen, aber ich sag mal, bei mir 4. So. Und das Beispiel, das ich immer bringe, ist, wenn dich dann jemand fragt, ist es wirklich 4 oder könnte es auch 5 sein oder vielleicht 3, dann sagt man, ach ja, könnte auch eine 5 sein. Und das zeigt einfach, wie ungenau diese 1 bis 10 Skalen sind, wenn es nicht drastische Ausschläge gibt.
Ja.
Also es gibt natürlich einen Unterschied, ob ich sage 1 oder 10, aber zwischen 3 und 4, 4 und 5, wer weiß. Und das ist halt das Kernproblem dieser Studie. Weitere Kernprobleme, wer hat die Studie mitfinanziert? Der Westenhersteller. Surprise. Ja, und es wurde auch nicht gemessen, wie viel Druck diese Hunde eigentlich auf ihrer Weste hatten. Und ja, okay. Also es fehlt jedes objektive Kriterium. Es wurde einfach nur Weste ja, Weste nein. Ist besser, ja oder nein? So, Punkt.
Ja.
Und da kam dann raus, ja, ist besser. Hat als Aussagekraft relativ wenig. Und genau, dann greift wieder der Placebo bei Proxy-Effekt plus noch die subjektive Bewertung. Also ist diese Studie eigentlich für die Tonne. Dann gibt es aber eine finnische Studie, die sich das Ganze etwas objektiver angeschaut hat. Und zwar wurden da, das ist wirklich krasser Aufwand, die haben Hunde genommen und haben denen Feuerwerk von einer CD vorgespielt und haben dann vorher und nach bestimmten Zeitabständen Oxytocin im Urin und Cortisol im Speichel gemessen. Und dann wurde die Weste auf bestimmte Druckstufen aufgepumpt, auf 3 verschiedene. Und dann wurde auch noch die Reaktion auf die Feuerwerkgeräusche auf Video aufgezeichnet. Und das Ganze wurde von einem verblindeten Beobachter bewertet. Der hat das später das Video gesehen. Und das hier ist jetzt ein kleines Problem, weil der verblindete Beobachter, da steht nicht, inwiefern der verblindet ist. Also hat er nicht gesehen, ob die Weste an war oder nicht oder wie viel Druck da drauf war oder hat er nicht gehört, ob Feuerwerk ist oder nicht. Also es ist nicht klar, wie das verblindet wurde, weil wenn ich mir vorstelle, ich gucke ein Video und ich muss beurteilen, wie der Hund sich verhält, ob der ängstlich ist oder nicht, dann kann ich ja nicht den Hund verpixeln, um quasi...
Ja, richtig, klar.
Ne, das geht ja nicht.
Ja.
Also ist so ein bisschen unklar. Aber sonst war es ganz gut gemacht und obwohl diese Studie nicht perfekt ist, ist sie besser. Und es zeigt sich, dass sowohl der Oxytocinwert als auch der Cortisolwert nicht signifikant unterschiedlich zwischen Test- und Kontrollgruppe waren.
Okay, das heißt, die Westen bringen auch nichts?
Laut dieser Studie nein. So, wenn man jetzt diese 4 Studien zusammennimmt, dann zeigt sich, dass die dass es eventuell, da sind sehr viele Konjunktive, eventuell könnte es einen Zusammenhang geben zwischen dem Anlegen der Weste und verringertem Stress. Aber auch nur, wenn die Hunde dran gewöhnt sind, weil sonst löst das natürlich beim ersten Mal wieder Stress aus, weil, ist das? Da drückt irgendwas. Und es gibt halt eine von diesen vier Studien, die eine gesenkte Herzrate bei Hunden gemessen hat, die daran gewöhnt sind und wenn dann dieser Druck ausgeübt wurde. Aber die Effekte sind alle schlecht belegt und nicht wirklich stark. Lohnt es sich jetzt für 100 Euro eine Weste zu kaufen? Eher nein. Also lass mich das eher streichen. Nein, es lohnt sich nicht. Weil selbst wenn es auf diesem Niveau funktionieren würde, bringt es nicht viel. Und der Hund wird jetzt danach nicht super entspannt in der Ecke liegen, sondern er wird dann halt auf der 10-Punkt-Skala irgendwie einen Punkt weniger Stress haben. Ja, klasse, super. Dann, da lohnt sich das nicht so richtig. Dann sollte ich lieber das habe ich auf Instagram gelesen, fand ich einen ganz coolen Tipp, den Hund einpacken und Silvester am Flughafen verbringen, weil da darf nicht geballert werden. Ja,
das habe ich auch gesehen.
Hast du es gesehen? Das fand ich eigentlich einen cleveren Tipp, oder?
Ja.
Ja.
Oder irgendwo Soundproof Hotel Rooms. Soll es wohl auch geben.
Das klingt ein bisschen kinky, aber okay. Ja. Ich hätte gerne für eine Nacht ein Soundproof-Hotelroom. Okay.
Ja, stimmt. Aber tatsächlich ist es, glaube ich, für Leute das ist vielleicht bei uns nicht so häufig verbreitet, mit Kriegserfahrung, die sind, glaube ich, sehr dankbar für solche.
Ja, klar. Wenn ich irgendwie PTSD habe, dann, also posttraumatische Belastungsstörung, dann ist es wahrscheinlich super sinnvoll. Das habe ich im Rahmen der Flüchtlingskrise so mitbekommen, dass Silvester halt nicht nur für unsere Hunde super stressig ist, sondern für Leute, die irgendwie Granateneinschläge oder so erlebt haben. Dass das echt
krass
mir
war
ist.
Das auch überhaupt nicht so bewusst. Ich habe das letztens gelesen und dachte so, ja klar, das ist schon richtig fies.
Ja.
Aber was hältst du denn noch von der anderen Variante, die so heiß diskutiert wird, den Eierlikör?
Den was? Den Eierlikör?
Ja. Ist das nicht bei dir angekommen, dem Hund ein bisschen Eierlikör zu geben vor Silvester?
Okay, wegen des Alkohols oder wie?
Genau. Also man macht ihn quasi kontrolliert ein bisschen betrunken. Es gibt sogar Formeln, mit denen man ausrechnen kann, wie viel genau jetzt in diesen Hund eingeflößt werden muss. Wobei die es, glaube ich, ganz gerne nehmen. Ist ja schön süß. Und dann bringt man die so auf etwa 0,5 Promille und dann hat also man ganz, ganz entspannten Hund zu Silvester.
Ich kann ja nur aus meinen eigenen Erfahrungen berichten. Aber ist das nicht, dass man quasi betäubter ist, aber die Dinge schon noch wahrnimmt, nur halt nicht mehr richtig verarbeitet?
Tja, das ist wohl individuell unterschiedlich.
Okay, ich verstehe. Also
keine
Ahnung. Ist das eine tatsächliche Empfehlung?
Das gibt Tierärzte, die das empfehlen. Es gibt Leute, die da vehement dagegen schießen.
Ja.
Aber diese Strategie existiert.
Krass. Also ich lasse mich gerne von guter Evidenz überzeugen, aber das klingt jetzt für mich erstmal nach einer scheiß Idee.
Tja, keine Ahnung. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, ob eine Sedativum besser ist. Ich meine, das ist ja wahrscheinlich so die Standardmethode, die viele Leute machen, dass sie halt eben ein paar Tage vor Silvester nochmal beim Tierarzt aufschlagen und eine Paste mitnehmen. Und dann sehe ich ehrlich gesagt nicht so einen wahnsinnigen Unterschied. Also ich meine, es ist pharmakologisch wirksam, ob das jetzt ein Medikament oder ein Alkohol ist, es hat beides Effekte und Nebeneffekte und
Ich habe das im Januar 2019 schon mal gesagt, dass es so Programme gibt, um Hunde daran zu gewöhnen. Und ich glaube, dass diese ganzen pharmakologischen Methoden vielleicht so in Extremfällen hilfreich sein können. Also da zähle ich jetzt den Alkohol auch zu, aber dass es vielleicht sinnvoller ist, den Hund schrittweise dran zu gewöhnen, dass er einfach von sich aus nicht mehr so Angst hat.
Ja.
Das ist natürlich sehr, 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 sehr viel mehr Arbeit.
Ja,
aber natürlich. Aber, glaube ich, die wirksamere und freundlichere Methode.
Ja, sicherlich. Also ist die Frage, wie viel die Leute da rein investieren wollen.
Ja, genau, richtig, ja. Also es ist
und ob es da evidenzbasierte Kriterien gibt, die belegen, dass das funktioniert oder ob das nicht auch sehr anfällig ist für, wie man die ganze Sache angeht.
Wenn ich mich richtig erinnere, ja.
Bei unserer Hündin ist es über die Jahre, wir haben natürlich kein solches Training gemacht, aber mit ihrem Lerneffekt über die Jahre ist es schlimmer geworden.
Schlimmer?
Mhm. Hm. Das ist jetzt nur eine Anekdote natürlich. So. Mhm.
Es ist, glaube ich, dann der Unterschied, ob man quasi, also bei diesen Programmen, wenn ich mich richtig erinnere, es ist jetzt, wie gesagt, schon ein Jahr her, aber wenn ich mich richtig erinnere, ist die Evidenz ganz gut und das funktioniert aber nur, wenn ich es halt ganz langsam steigere und immer mit positiven Dingen verknüpfe.
Ja.
Und da gibt es dann halt so spezielle Soundtracks, die halt einzelne Spuren von, also einzelne Tonspuren von, von dem Feuerwerk haben und dann macht man das erst ganz leise mit Musik im Hintergrund, dass es quasi nur ein Beigeräusch ist und dann irgendwie einzeln und dann immer mehr und lauter. Und das funktioniert wohl. Wie gesagt, viel Arbeit. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es in dem Moment schlimmer wird, wo der Hund es immer nur in maximaler Lautstärke direkt erlebt. Weil es ist ja nicht so, dass so ein Feuerwerk langsam steigert, sondern das ist halt so ein Böller, Böller, Böller und dann um 12 Uhr Eskalation.
Ja. Ja, sicherlich. Ja, es ist wahrscheinlich wie so oft und das ist die beste Lösung, eben nicht die einfachste.
Ja. Glaubst du, es gibt ja wie jedes Jahr so die Rufe danach, Feuerwerk zu verbieten. Glaubst du, das wird passieren?
Ja, glaube ich schon.
Ja?
Ich weiß nicht, ob das jetzt zu nächstem Jahr schon klappt, aber früher oder später glaube ich, ja, guck mal, es gibt so viele Länder, die Feuerwerk nur halt kontrolliert von größeren Städten selber anbieten und der Rest darf es halt nicht. Ich glaube schon, dass es kommt.
Mhm.
Du nicht?
Ich bin mir nicht sicher. Also ich persönlich denke, was ein Quatsch, brauche ich nicht.
Ja.
Ich fände es, als ich in Neuseeland war über Silvester, war es halt ganz cool. Da gibt es dann in Downtown, in Auckland, am Sky Tower, gibt es von diesem höchsten Gebäude Neuseelands aus ein Feuerwerk. Alle gucken sich das an, gehen nach Hause, fertig so.
Ja.
Und das ist halt, fand ich persönlich ganz cool, weil dann auch alle da zentral hingehen und sich das gemeinsam angucken und das einfach ein cooleres Erlebnis war, finde ich. Aber ich glaube, dass da ich mit meiner Meinung relativ isoliert bin, so im Großen und Ganzen. Und dass viele Leute echt Bock auf Feuerwerk haben. Also ich hatte ja schon eingangs erzählt, dass wir hier so ein bisschen Rundumblick haben über einen Vorort von Bonn. Und das war echt krass viel. Und ich meine, die Leute verzichten nicht mal auf diese bescheuerten Himmelslaternen, die jetzt da diese armen Menschenaffen irgendwie verbrannt haben.
Mhm.
Und wenn Leute auf sowas schon nicht verzichten, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es eine populäre Meinung ist, komplett auf Feuerwerk zu verzichten. Und da es keine populäre Meinung ist, glaube ich nicht, dass die Politik dem folgen wird, weil der Druck da einfach nicht hoch genug ist.
Aber tatsächlich gab es gerade einen Bericht von, wo habe ich das gelesen, in der Tagesschau-App oder so, mit einer Umfrage, dass 57% tatsächlich der Meinung sind, dass man das nicht braucht. Und ich glaube, bei Feuerwerk ist es so ein bisschen auch so, dass man einen Beobachter bei es hat, weil die Leute, die es machen, machen es halt eskalativ und in wahnsinnigen Mengen. Und das siehst du am Himmel von über Kilometer. So. Und die ganzen Leute, die stumm zu Hause sitzen und vielleicht ein bisschen zugucken und nicht feuern, die siehst du eben nicht.
Okay. Ja, sehe ich den Punkt. Aber ich sehe auch, dass 57% der Tagesschau-App-Nutzer so Bildungsbürgertum da sitzen und sagen, oh, rein rational gesehen ist ein Feuerwerk irgendwie nicht nötig. Und dass das halt nicht, also ich nehme an, dass auch wenn du irgendwie fragst, wie viele Leute der Tagesschau-App-Nutzer die AfD wählen, dass du auch nicht auf die Prozentzahlen kommst, die dann tatsächlich gewählt werden. Deshalb, also ja, ich weiß nicht.
Also ja, ich glaube, die Studie war nicht in der App, sondern es war darin zitiert, aber ich kann dir jetzt auch nicht mehr sagen, woher die Daten kamen. Und natürlich hat jede Umfrage immer ein Bias drin von ihrer Stichprobe, das ist schon klar. Aber ich würde es zumindest, ich bin nicht ganz so pessimistisch wie du.
Schön, das ist doch gut, ja. Also ich wünsche mir, dass dein Optimismus sich durchsetzt und wir demnächst irgendwie ein zentrales Feuerwerk haben und das war's, fertig.
Ja, mal abwarten.
Ja, cool. Dann sind wir durch für heute, oder?
Ja, haben wir es geschafft wieder. Die erste Folge 2020.
Ja, ich freue mich.
Es kommen noch so viele mehr.
Ja, genau. Ich denke, es bleibt dabei. Wir behalten unseren zweiwöchigen Rhythmus, alle 2 Wochen montags zum Frühstück. Und dabei bleibt es erstmal.
So machen wir das.
Oder? Ja.
Dann bis ganz bald.
Bis dann.
Ciao.
Tschüss.
Vielen lieben Dank für euer Feedback. Wir freuen uns sehr darüber. Und immer gerne mehr davon. Entweder an breakingvet@gmail.com oder an Karim auf Instagram @der-YouTube-Tierarzt. Habt einen guten Start ins neue Jahr und wir hören uns hier ganz bald wieder. Bis dahin, macht's gut!